Damals zu Ostern waren die Jünger voller Aufregung und Angst, aber am Abend trat Jesus in ihre Mitte. Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite, und dann wurden die Jünger froh. Wurden froh, dass sie den Herrn sahen. Einer aber hatte das Beste verpasst. Thomas. Denn der war nicht dabei. Der war nicht dabei, als Jesus in ihre Mitte trat. Warum? Das wissen wir nicht. Wir können dann Vermutungen anstellen, wenn einer nicht dabei ist. Warum kommt jemand nicht? Vielleicht, weil er krank ist oder traurig oder leidet oder lieber allein ist. Mit Sicherheit ist das nicht gut, wenn man sich aus der Gemeinde zurückzieht. Wir wissen aber nicht den wahren Grund, warum Thomas fehlt. Und er steht auch gar nicht in dem Text. Insofern vermuten wir nur, wie so oft, wenn wir nicht selber hingehen oder mal anrufen, uns erkundigen. Thomas ist jedenfalls nicht dabei, als Jesus bei den Jüngern ist. Aber die anderen Jünger teilen es ihm mit. Du, Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Auf solch ein Bekenntnis, da muss man ja wohl irgendwie reagieren. Entweder sehr ungläubig oder voller Glauben. Er reagiert im höchsten Maße ungläubig. Das ist auch gut zu verstehen. Nach seiner Meinung sind die anderen hier völlig abgedreht, übergeschnappt. Das ist ja völliger Unsinn. Tod ist tot. Da gibt es kein Zurück. Um sich so etwas anzuhören, ist Thomas zu sehr ein Realist. Das wäre einfach zu schön, um wahr zu sein. Hättet ihr vielleicht ein bisschen abgelassen, dann hätte ich vielleicht geglaubt. Aber das ist zu viel. Ich glaube nur, was ich sehe. Also gut, damit ihr euch wieder beruhigt. Wenn ich nicht in seinen Händen die Wundmale der Nägel sehe und sie mit meinen Fingern berühren darf und meine Hand in seine Seite legen darf, so will ich niemals glauben. Andersrum, dann würde ich glauben. Es ist nur natürlich, Thomas ist voller Skepsis. Was daran so große Klasse ist, Thomas versteckt sich nicht hinter einer frommen Fassade und tut so, als ob. Er sagt, was er empfindet, was er denkt. Interessant ist aber auch, wie die anderen damit umgehen. Genaues wissen wir nicht. Aber er ist immerhin eine Woche später wieder mit den anderen zusammen. Was können wir wohl als Gemeinde von dem Verhalten der Jünger gegenüber dem Thomas lernen? Vielleicht das, sie behandeln ihn nicht von oben herab. Sie sehen ihn nicht schräg an. Möglicherweise berücksichtigen sie, wir haben ja selbst gezweifelt. Keiner wird doch als Christ geboren. Deswegen haben sie auch mit Thomas Geduld. Und Thomas bleibt bei ihnen. Thomas war ja auch nicht irgendeiner. Thomas war von Anfang an dabei. Er gehörte zum engsten Jüngerkreis. Er ist einer der besten Mitarbeiter. Jesus war für ihn ein Vorbild, ein faszinierender Mensch. Was Jesus sagte, das hatte Hand und Fuß. Daran gab es nichts zu rütteln. Und Jesus war absolut authentisch. Was er sagte, das lebte er auch. Es gab für Thomas niemanden, der ihn mehr beeindruckt hat als Jesus. Aber mit wem es Thomas hier zu tun hat, das hat er noch nicht richtig begriffen. Mit der Kreuzigung war für Thomas einfach eine Welt zusammengebrochen. Er war frustriert. Alles war aus, Schluss, Ende. Doch dann passiert für Thomas das Unfassbare. Die Türen sind verschlossen, die Jünger zusammen. Warum die Türen verschlossen sind? Vielleicht diesmal weniger aus Angst, beim zweiten Mal steht da nichts von Angst. Immerhin sind sie ja beim ersten Mal, als die Türen verschlossen sind, dem Auferstandenen begegnet. Vielleicht ist jetzt schon eine Routine eingetreten, sie feiern ihren Gottesdienst lieber in Ruhe. Da macht man halt die Türen zu und dann ist man so unter sich. Und nun passiert, was die anderen erzählt haben. Jesus steht da, mittendrin. Es wird still und Jesus sagt die gleichen Worte. Friede sei mit euch. Und nun kommt für Thomas der Moment, der sein Leben verändert. Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, sieht Thomas liebevoll an, ohne irgendwelche Vorwürfe. Und sagt, reiche deinen Finger her und sieh dir meine Hände an und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus wusste, wo es bei Thomas klemmt, aber er macht ihm daraus keinen Vorwurf. 2000 Jahre später ist das Leben nicht in jeder Hinsicht leichter geworden. Vielleicht gar nicht. Manches ist so verworren, sowohl im persönlichen Leben als auch im Weltgeschehen. Und da fragen auch wir, ist denn Jesus wirklich auferstanden? Lebt er denn wirklich? Und in solche Fragen hinein begegnet uns der Auferstandene. Es ist, als würde er uns heute sagen, du, ich kenne deine Zweifel. Ich empfinde, dass deinem Glauben die Kraft fehlt. Ich weiß, wie es tief innen in dir aussieht. Und ich weiß, dass du manchmal vielleicht über die lächelst, die gar keine Zweifel kennen und über allem stehen. Ich weiß aber auch, dass die Tür deines Herzens mir gegenüber verschlossen ist. Und nun sage ich zu dir, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Es ist, als ob sich das Gläubigwerden in genau diesem Moment ereignet, als Jesus das sagt, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Da begreift Thomas, mit wem er es wirklich zu tun hat. Und er sagt es, mein Herr und mein Gott. Als würde Thomas sagen, die liebenden Augen, mit denen du mich ansiehst, das sind die liebenden Augen Gottes. Die Worte, die du mir sagst, das sind die Worte des lebendigen Gottes. Und was du getan hast, das hat Gott für mich getan. Was für ein Gott. Welch eine Liebe. Jetzt weiß ich auch, warum du am Kreuz gestorben bist. Es war nicht einfach das Ende. Du hast das für mich getan. Du bist der Mensch gewordene Gott. Und du warst dir nicht zu schade, für mich und für andere in den Tod zu gehen. Du hast dich für mich ans Kreuz schlagen lassen. Du, mein Herr und mein Gott. Welch ein Bekenntnis, was für ein Gebet. Es ist das Bekenntnis zu dem Auferstandenen. Und dieses Bekenntnis ist Ausdruck einer Liebesbeziehung. Er will das Leben ausmachen. Jesus will das Leben ausmachen. Nun ist alles gut. Thomas kann wieder glauben. Kann überhaupt glauben. Jesus hat alle diejenigen im Blick, die zwar einerseits wie Thomas Zweifel haben, die aber nicht so wie einst Thomas sehen können. Jesus sagt, selig sind die, nicht sehen und trotzdem glauben. Denn echter Glaube ist unabhängig vom Sehen, vom Hören, vom Riechen, vom Fühlen. Und gerade das hat Thomas zu schaffen gemacht, nicht zu sehen und doch zu glauben. Es ist logisch, da schleicht sich Skepsis ein. Skepsis ist ja nichts anderes, als aus der Distanz zu beobachten. Und genau das ist das Problem. Dass Jesus auferstanden ist und lebt, das lässt sich nicht aus der Distanz beobachten. Glaube ist nicht ein theoretisches Fürwahrhalten eines Sachverhaltes, sondern Glaube, das ist so eine Art Lebens- und Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Und die setzt voraus, dass man sich auf Jesus einlässt, dass du dich auf Jesus einlässt, dass ich mich auf Jesus einlasse. Wer in skeptischer Distanz zu Jesus bleibt, der kann zwar theoretisch über die Auferstehung philosophieren, aber er wird darüber zu keiner gesicherten Erkenntnis kommen, geschweige denn zum Osterglauben. Wer sich aber auf Jesus einlässt und anfängt zu vertrauen, der wird die Erfahrung machen, dass Jesus lebt. Glaube ist eine Beziehung und sie lebt von der Begegnung mit Jesus selbst. Jesus sagt, Friede sei mit euch. Und dieser Gruß stiftet wirklich Heil und Frieden. Sein Tod war nicht ein tragisches Ende, sondern ein heilvoller Anfang. Denn Jesus ist der, von dem Jesaja schreibt, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wo Gottes Friede einzieht, da wird auch unsere Situation heil. Die Beziehung zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst. So tritt Jesus auch heute, eine Woche nach Ostern, nach unserem diesjährigen Ostern, in unsere Mitte und sagt, Friede sei mit euch.